Herzlich willkommen zu unserem Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Zwei Themen haben wir für Sie vorbereitet. Alte Meister. In unserer neuen Reihe über Pioniere der Radiokunst präsentieren wir Ihnen den amerikanischen Komponisten, Ingenieur und Soundtüftler Raymond Scott. Ulrich Bassange porträtiert den legendären Radiokünstler. Doch zunächst sind wir in Berlin verbunden mit Nathalie Singer. Nathalie Singer ist Professorin für experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar. Sprechen wollen wir über ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zum Thema Radiophonic Cultures. Das Forschungsprojekt ist angesiedelt am Seminar für Medienwissenschaften der Universität Basel und läuft dort unter der Leitung der Professorin für Medienwissenschaft Ute Holl. Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Uni Basel und der Bauhaus-Universität Weimar, wo Nathalie Singer sich, kurz gesagt, mit der Verbindung von Radiokunst und Wissenschaft beschäftigt. Zunächst mal, Frau Professor Singer, lassen Sie uns den Begriff klären. Was alles ist gemeint, wenn Sie und Ihre Basler Kollegen über Radiophonic Cultures nachdenken?
Hallo, erstmal. Ich glaube, das ist eines der ersten Sachen, die wir alle zusammen tun werden, diesen Begriff zu klären. Das Besondere an diesem Forschungsprojekt ist, glaube ich, seine interdisziplinäre Ausrichtung. Es ist ein Grant vom SNF, vom Schweizer Nationalfonds, der Synergie heißt, und er soll eben auch eben deshalb, wie es im Namen schon verankert ist, Synergien zwischen verschiedenen Forschungsbereichen herstellen. Und wir sind eben ein Forschungsverbund aus Musikwissenschaftlern, Medienwissenschaftlern, Medienkultur oder Kulturtechnikern wie Professor Siegert und dann aber eben auch Komponisten oder also das elektronische, also Professor Onja, Leiter des elektronischen Studios in Basel und auch Professor für elektroakustische Musik ist auch Teil dieses Forscherverbunds. Also wir haben Radiopraktiker und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, die ein Feld der Radiophonic Culture beleuchten. Und da werden eben auch solche Begriffe wie Radiophonic Cultures auch unterschiedlich ausgelegt werden. Aber im Grunde genommen würde ich mal sagen, beleuchten wir nochmal richtig von Anfang an die Geschichte vielleicht, sagen wir mal, experimenteller Versuchsanordnung im Radio und auch der experimentellen Labore, die es ja gegeben hat in der Weimarer Republik mit Rundfunksversuchsstelle oder auch mit den Versuchen von Hans Flesch und später die Studios von Pierre Schaeffer, Musique Concrète, dann natürlich auch die Studios in der BBC damals, die experimentellen Versuchslaboren. Und untersucht werden auch die Wechselwirkungen zwischen technologischen Veränderungen in den Studios und Musikästhetik oder den Stücken. Und aber natürlich auch werden Fragen an die Wahrnehmung gestellt, wie sich dadurch auch die Rezeption verändert hat im Laufe der Zeit. Und nach diesen relativ gründlichen Untersuchungen dieser verschiedenen Zeitepochen aufgrund dieser verschiedenen Perspektiven kommen wir ins digitale Zeitalter und fragen uns, was das Radio heute dann ist oder was das Radio der Zukunft sein wird.
Sie erwähnen die Pionierzeit des Radios, also die Weimarer Republik. Da kam ja auch der Begriff der Radiokunst auf, den 1925 nämlich der Komponist Kurt Weill aufgebracht hat. Kurt Weill träumte damals in den Anfangsjahren des Rundfunks von den Möglichkeiten einer absoluten Radiokunst. Die sollte in seinem Sinne viel mehr umfassen als Texte, nämlich Töne, Rhythmen, Klänge aus anderen Sphären, Rufe menschlicher und tierischer Stimmen, Naturlaute, das Rauschen der Winde, die Geräusche von Wasser und Bäumen. Ich erwähne das nur, Nathalie Singer, weil ich mich doch ein klein bisschen wundere, dass die Wissenschaft sich erst jetzt, 90 Jahre nach Kurt Weill, um die Radiokunst bemüht. Warum diese Forschungslücke? Wie ist dieses verspätete Interesse zu erklären?
Also ich muss sagen, dass ich auch das immer bemängelt habe, dass lange nichts passiert ist. Man muss sagen, in den letzten 5 Jahren passiert was. Oder vielleicht in den letzten 7, 8 Jahren. Also ich habe mich jetzt wieder ein bisschen mehr, ich habe ein Forschungsreisemesser auf den Stand der Forschung gebracht und es passiert schon. Inzwischen ist das Interesse größer geworden. Es gab ein größeres Forschungsprojekt auch in Bremen, was sich der Radiokunst gewidmet hat von 2011 bis 2014. Und es gibt inzwischen viele einzelne Publikationen, die das machen. Aber trotzdem, es ist wirklich noch in den Anfängen und das ist in der Tat seltsam. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass die Radiokunst ein nicht fassbares Kunstmedium ist. Also normalerweise geht die Kunstgeschichte immer von Objekten aus. Es sind Sachen, die man sehen kann, die in Museen sind. Und da haben wir es plötzlich mit was Ätherischem zu tun, was sich versendet, wie wir sagen, was schwer und auch in der Zeit lebt, lebendig ist. Also es ist nicht einfach greifbar und dadurch von der Kunst vielleicht noch nicht wahrgenommen worden. Wir haben ein weiteres Problem. Die Radiokunst ist ein sehr hybrides, ein Chamäleon unter den Medien, ein polyartistisches Medium. Es kommt ja genauso aus der, also die Wurzeln stecken sowohl in der Avantgarde der neuen Musik, der Avantgarde der Literatur. Wir haben es auch mit O-Tönen, mit Feature-Elementen zu tun. Wir haben es mit bildenden Kunst, mit Performance-Elementen zu tun. Also es ist ein so vielseitiges Medium, dass, glaube ich, die so brav geordneten Wissenschaftsdisziplinen auch nicht genau wussten, wo sie es hinstecken sollen. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich eben notwendig, interdisziplinär an die Radiokunst ranzugehen. Und das Dritte, was ich anbringen will als Grund, ist natürlich, dass eine Erforschung nur geht, wenn Werke zugrunde liegen oder auch Literatur zu den Sachen. Und da die Radiokunst wirklich bis heute sehr stark verankert war, auch in den öffentlich-rechtlichen oder in den Radioanstalten, ist es sehr schwer gewesen, an die Werke ranzukommen, oder es ist immer noch sehr schwer, da ranzukommen. Und wenn die Archive nicht geöffnet sind oder nicht zugänglich sind, kann man eben auch nicht forschen und arbeiten. Und ich glaube, durch die Digitalisierung öffnen sich zum einen jetzt auch die Archive langsam. Zum anderen finden diese Forschungsprojekte da statt, wo auch an Universitäten ein Versuch unternommen wird, die Archive zu öffnen. Und das war in Bremen der Fall und das ist jetzt auch an der Bauhaus-Uni der Fall.
Nathalie Singer, was für eine wunderbare Vorstellung, wenn jeder Klangkünstler ohne Probleme zugreifen könnte auf die radiophonen Schätze, die in den Archiven der Rundfunkanstalten lagern, um damit selbst wiederum kreativ umzugehen. Wir brauchen Zugänge, sagen Sie, Nathalie Singer, aber wir brauchen vermutlich auch eine Idee, wie wir in Zukunft mit den Rechten der Urheber verfahren.
Ja, das stimmt. Ich war ja selber lange Autorin oder Regisseurin und ich weiß ja, dass wir davon auch leben, von den Rechten, und viele, die eben die Radiokunst zu ihrem Beruf gemacht haben. Deshalb ist das natürlich etwas, was auch bedacht werden muss, wenn man die Archive jetzt wirklich öffnet. Ich bin trotzdem der Meinung, sie müssen geöffnet werden. Es ist absolut wichtig, dass die Radiokunst in die Welt kommt, dass sie auch als Kunstgattung anerkannt wird. Und ein Ziel unseres Forschungsprojekts ist es auch, sie in Museen zu bringen, sie dort auch in einer natürlich dem Medium radioadäquaten Form auszustellen. Also eben nicht mit optischen Gegenständen, sondern akustisch. Und sie als Kunstgattung zu etablieren und dazu, und auch, dass eben diese Stücke allen zugänglich werden, damit Künstler damit arbeiten können, Wissenschaftler damit arbeiten können und damit die Radiokunst auch verstetigt wird.
Nathalie Singer, Sie sind vermutlich auch deshalb so ideal für dieses Forschungsprojekt, weil Sie in Ihrer Person die wissenschaftliche Kompetenz und die künstlerische Praxis miteinander vereinen. Wie war das eigentlich bei Ihnen? Was hat Sie zum Ohrenmenschen gemacht, zu jemandem, den Klänge und Geräusche inspirieren?
Es waren wahrscheinlich mehrere Sachen, aber ich glaube, der Film Step Across the Border von Fred Frith oder um Fred Frith, das war damals so ein zündendes Erlebnis. Da wird dieser Musiker oder diese Musiker in New York damals dargestellt und man hört, das war so einer der ersten Filme, der die Geräusche hat hörbar machen lassen, also wo man so ein Blatt über die Straße fliegen hört. Und das hatte mich damals so fasziniert, dass ich angefangen habe, meine Umwelt aufzuzeichnen und aufzunehmen und dann eben auch, ja, automatisch dann wahrscheinlich zum Radio und nach dem Journalismus zur Radiokunst gekommen bin.
Sie haben mir erzählt, dass Sie im Kontext des Forschungsprojekts nachdenken, eine Mindmap der Radiokunst zu entwickeln. Was genau stellen Sie sich vor?
Also eine gute Frage, daran arbeiten wir gerade, aber der Auslöser für diese Idee war, dass ich ja auch unterrichte die Radiokunst, also das experimentelle Radio ist ja ein bisschen einmalig in der Hochschullandschaft in diesem Feld, und ich habe gemerkt, das Problem ist immer, wenn man die Theoretiker oder die wissenschaftlichen Bücher dazu liest, dass die immer über Stücke schreiben, die wir da nicht hören können, weil sie eben zum Teil auch in Rundfunkarchiven sind oder schwer zugänglich sind und weil es Bücher sind. Und die Idee war einfach, ein audiovisuell adäquates Medium zu finden, was mit den Erkenntnissen zusammen die Stücke auch gleich hörbar werden lässt. Und dieses aber nicht eben, also Sendungen machen das ja auch, so. Es soll aber in einem dauerhaften musealen Kontext erfahrbar werden. Also es soll eine Umgebung sein, die man sich erschließt, erläuft sogar, in der man durch die verschiedenen Etappen und Phasen der Geschichte des experimentellen Radio geleitet wird und dazu aber auch Bilder, Töne und aber auch Informationen bekommt. Und das auch die Erkenntnisse dieses Forschungsprojekts da dem einem größeren Publikum zugänglich gemacht wird. Das ist so die Idee im Moment.
Das Projekt hat begonnen, der Startschuss ist gefallen im September 2015. Darf ich fragen, womit Sie jetzt im Augenblick konkret beschäftigt sind?
Im Rahmen dieses Forschungsprojekts, genau. Ja, also wir haben ja 8 Doktoranden und Postdoktoranden, die jetzt daran arbeiten, also von der Weimarer Republik bis eben in die Phasen des Nachkriegsdeutschlands, in der Zeit der Tonbandtechnologie und Transistoren, Medientheoretiker, die sich eher eben auch abstrakt mit dem Medium überhaupt beschäftigen, die sitzen jetzt natürlich alle an ihren Doktorarbeiten und gehen jetzt in die Archive und forschen. Und wir treffen uns auch 2-3 Mal im Jahr alle zusammen und haben auch Workshops und Symposien, wo wir Leute einladen zu bestimmten Themenfeldern, also eben auch zum Archiv oder zu anderen Fragen. Und ich persönlich schreibe gerade auch Anträge, um diese Ausstellung zu ermöglichen und auch bestehe auch in Verbindung mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, weil der Wunsch ist wirklich, die Wissenschaft diesmal mit der Praxis zu verknüpfen und auch das ganze Wissen, was Redakteure haben, damit einfließen zu lassen.
Lassen Sie uns zum Ende unseres Gesprächs noch weit in die Zukunft schauen, Nathalie Singer. Für 2018 geplant ist ein Symposion samt Ausstellung, das, so vermute ich, die Ergebnisse des Forschungsprojekts präsentieren soll. Was erhoffen Sie sich? Könnte das Projekt Radiophonic Cultures vielleicht auch mithelfen, das digitale Zeitalter neu zu betrachten und zu verstehen?
Ja, das ist, glaube ich, unser Wunsch, das Medium jetzt auch wirklich als fremdes, das digitale Medium Radio wirklich als fremde Einheit zu sehen und zu schauen, ob aus dieser Forschungsarbeit an der Vergangenheit und aus dieser interdisziplinären Sicht, ob da neue Fragen entstehen und neue Fragen aufkommen, die uns einen völlig neuen Ansatz geben und einen neuen Blick auf dieses digitale Medium werfen und dann auch eben daraus sich vielleicht neue Formate oder neue Potenziale des Mediums entwickeln lassen. Und diese Ausstellung, die soll eben dann von Berlin über Weimar nach Basel diese ganzen Erkenntnisse bekannt machen in Form von künstlerischen Ausstellungen und eines Symposiums, welches dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Besten bringt. Und ich kann auch gleich sagen, 2019 hat das Bauhaus 100-jähriges Jubiläum. Und da werden wir natürlich versuchen, dann auch dort das neue digitale Radio zu präsentieren oder die Mindmap vorzustellen. Ich könnte vielleicht noch ein interessantes Forschungsprojekt im Rahmen dieses Synergias erwähnen, was von der Forschergruppe von Onja ausgeht. Die suchen zum Beispiel einen Algorithmus, der eine Art Suchfunktion in Archiven darstellt, der aufgrund von akustischen Eigenschaften stattfindet. Also man sucht ja sonst nach Stichworten, aber es handelt sich um ein akustisches Medium und jetzt suchen wir nach akustischen Eigenschaften, die uns helfen, eben in Archiven zu wühlen.
Nathalie Singer, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für diese ersten Einblicke in das Forschungsprojekt Radiophonic Cultures, das von der Universität Basel in Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Weimar initiiert worden ist. Wir bleiben bei der Radiokunst, denn auch der Amerikaner Raymond Scott war ein regelrechter Pionier der Klang- und Soundtüfteleien. In loser Folge wollen wir in Zukunft legendäre Klangkünstler wie ihn in unserem Hörspielmagazin vorstellen. Heute also Alte Meister, Römisch I, Ulrich Bassange über Raymond Scott.
The music you are listening to is completely electronic and has been created and produced on equipment designed and manufactured by Manhattan Research, a division of Raymond Scott Enterprises Incorporated.
Es gilt, einen Mann zu würdigen, dessen Wiederentdeckung erst kurz vor seinem Tode 1994 begann. Einen Mann, der 2 Leben führte. Im einen Leben war Raymond Scott Bandleader, Arrangeur und Komponist solcher Perlen wie Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals, Girl with the Light Blue Hair und Suicide Cliff. Und obwohl Scott nie eine Note Filmmusik komponierte, gelangten etliche seiner passend betitelten Melodien in Cartoons. Wer immer Bugs Bunny oder den Roadrunner gesehen hat, hat dazu Themen von Raymond Scott gehört. Auch in Matt Groening's Simpsons tauchte einiges davon wieder auf. Der Grund: Scotts Musik klingt wie der perfekte Comic-Soundtrack. Als Warner Brothers 1943 die Rechte an seinen Stücken erwarben, um sie so für die Ewigkeit zu konservieren, hatte er jenes Kapitel seines Lebens bereits abgeschlossen. Das originale Raymond Scott Quintett hatte nur von 1937 bis 1939 aufgenommen. Raymond Scott, Powerhouse, 1937. Eigenartig, dass sich der Komponist solch idealer Filmmusik Zeichentrickfilme nicht einmal ansah. Hier geht es um das zweite Leben des Raymond Scott, als Erfinder, Ingenieur und Pionier elektronischer Musik. Sein Lebenswerk in Gestalt von 2700 Platten und 500 Bändern sowie Schriften und Memorabilien hat in der University of Missouri, Kansas City einen würdigen Platz gefunden. Gert-Jan Blom aus Amsterdam ist Bandleader und Bassist der Bo Hunks und Herausgeber der Raymond Scott CDs. Für die Doppel-CD Manhattan Research Incorporated hat er 80 Stunden Material gesichtet, das er insgesamt etwa 30 Mal hörte.
So there's, you know, thousands of tapes, thousands of what they call transcription discs.
Es gibt tausende von Bändern und Transcription Discs, wie man sie in den 30ern im Studio benutzte. Sie sind viel größer als LPs. Das Raymond Scott Archiv leistet gute Arbeit, was Archivierung und Verbreitung angeht. Das Archiv hat eine Raymond Scott Finding Aid herausgebracht, eine Suchhilfe von der Dicke eines Telefonbuchs. Dort sind alle Platten, aber auch Manuskripte, Briefe, Diagramme und Fotos verzeichnet. Man kann das Buch bestellen und dann sieht man zum Beispiel, es gibt ein Bild von Raymond im Boot auf einem See und das hat die Nummer 587 und ist in Schachtel 2, Ordner 3.
And the number of the picture is 587, it's box 2, folder 3.
Scott modelt 1939 sein Quintett, genanntes Sextett, zur Big Band um und arbeitet noch geraume Zeit als Komponist und Arrangeur. Er tourt mit diesem Orchester, um sein eigenes Studio und Labor zu finanzieren. Seit 1942 wirkt er als Musical Director bei CBS, als Leiter einer gemischtrassigen Big Band und es muss gesagt werden, er ist bei den Musikern als strenger Zuchtmeister verschrien. Sie fürchten den Perfektionismus, mit dem er seine Musik ausgeführt wissen will. Allerdings verlangen seine Stücke, die schon früh das Automatenhafte, das Anthropomorphe, das Mechanische thematisieren, nach präziser Ausführung. Oder wie es Andy Partridge formulierte?
Was soll man über einen Mann sagen, der Zeichentrickmelodien und Bebop inspirierte, Frank Zappa und die elektronische Musik erfand und immer noch Zeit hatte, für Motown zu arbeiten? Musik
1949 finden wir unseren Mann bei der NBC wieder, am Pult des Lucky Strike Hit Parade Orchestra, wo er seinen verstorbenen Bruder ersetzt. Sein erster Jingle Be Happy, Go Lucky wird ein großer Erfolg und führt zu einer weiteren Karriere als Produzent von Commercials. Wie sich zeigen sollte, konnte er auf diesem Gebiet seine Erfindungen gewinnbringend einsetzen und sozusagen gut bezahlt experimentieren. Wherever you are, reach for K2R and lift that spot clean out. K2R, K2R, K2R. Obwohl er immer noch live auftritt, unter anderem als musikalischer Leiter der Fernsehshow Your Hit Parade, führt Raymond Scotts Weg unweigerlich fort von den Fallstricken menschlicher Unvollkommenheit hin zur klaren, kühlen Präzision der Maschinen. Eine Parallele zu seinem Kollegen Conlon Nancarrow, der ebenfalls enttäuscht von schlampigen Musikern sein lebenslanges Heil in der Programmierung von Lochstreifen suchte. Aus dieser Obsession wurde ein genuines Œuvre für mechanisches Klavier, das sich letztlich mit den mathematischen Aspekten der Musik beschäftigte. Raymond Scott treiben 1949 andere Beweggründe um.
Wahrscheinlich wird die Wissenschaft innerhalb der nächsten 100 Jahre einen Prozess der Gedankenübertragung vom Komponisten zum Zuhörer perfektionieren. Der Komponist wird alleine auf dem Podium sitzen und einfach an die Idealkonzeption seiner Musik denken. Statt nur den Klang aufzuzeichnen, werden Aufnahmen die Gehirnwellen des Komponisten direkt in den Geist des Hörers befördern.
Geboren am 10. September 1908, zeigte schon der zweijährige Harry Warnow, so der Geburtsname Raymond Scotts, ein gleichermaßen lebhaftes Interesse an Musik wie an Technik. Sein älterer Bruder Mark, ebenfalls Musiker, hält ihn schließlich von einem Ingenieursstudium ab und bezahlt ihm eine Ausbildung am Institute of Musical Art, wie die Juilliard School damals noch heißt. Als Scott älter wird, tritt seine zweite, die technische Begabung, in den Vordergrund und ergänzt sich wunderbar mit der ersten. Jekyll und Hyde wurden eins, oder besser gesagt, Ellington und Düsentrieb. The Baltimore Gas and Electric Company. Gas. Electricity. All the energy you want. All the service you need. Fuel, power. The Baltimore Gas and Electric Company connects you with carefree living.
Einige Erfindungen Raymond Scotts. 1946, der sprechende Wecker. 50er Jahre. Ein Radio, das sich automatisch durch die Radiostationen scannt, um den Hörer musikalisch auf dem Laufenden zu halten. Elektronische Türglocken, Telefonklingeln, Einbruchswarner, Sirenen. 60er Jahre. Elektronische Juwelen aus blinkenden Dioden. Elektronische Schmuckkästchen, Blumenvasen, Cocktailgläser, Aschenbecher mit eingebauter elektronischer Musikbegleitung. Eine elektronische Babyrassel, die statt Steinchen Miniaturteile enthält, die ständig sich verändernde, hübsche Klänge für den Liebling erzeugen. Musik.
War Raymond Scott verrückt? Gert-Jan Blom, der Entdecker seiner elektronischen Musik.
He was very secretive. I think he was officially diagnosed as a schizophrenic paranoid person.
Er war sehr geheimnistuerisch. Die offizielle Diagnose lautete schizophrene Paranoia. Das Dokument habe ich nie gesehen, aber seine Witwe, Mitzi Scott, und eines seiner Kinder haben es mir erzählt. Er war paranoid, was seine Arbeit anging. Und weil er all das Geld mit Your Hit Parade verdient hatte, musste er nicht über Veröffentlichungen oder Verkäufe nachdenken. Er war immer am Spielen. Mitzi sagte mir, wenn er eine Idee hatte, stand er nachts auf, ging ins Studio und arbeitete. Er konnte sich seine Träume sofort erfüllen. Und wenn er müde war, legte er sich um 4 Uhr nachmittags wieder hin.
So he could immediately fulfill his dream. He had inspiration, he would get up out of bed, work until 4 in the afternoon, then he would be tired, so he would go to bed.
Bereits in den 40er Jahren ist Raymond Scott Besitzer der Universal Studios im RCA-Gebäude geworden. Er gründet dann Manhattan Research Incorporated, eine Firma, in der er Studio und Forschungslabor verbindet. Wie sein ähnlich visionärer Zeitgenosse, der Gitarrist Les Paul, entdeckt er noch in den 40ern die Möglichkeiten des Overdub-Verfahrens und nimmt einen vielstimmigen Chor nur mit seiner späteren Frau Dorothy Collins auf. Aber Scotts wahre Bedeutung liegt in seinen musikelektronischen Entwicklungen. Etwa 1948 beginnt er an einem elektromechanischen Klangeffektgenerator zu arbeiten, dem er später den Namen Karloff gibt. Das Gerät verschlingt etwa $100,000 und kann Klänge filtern.
This is the first version of our electronic music machine, the one used to create our earliest electronic spot, or semi-electronic spot to be more exact. The singing voice you will hear in this next tape is not electronic, not at all. It's Dorothy's. I'd better add the cough is not electronic either. Okay, chuck the tape.
Get Vicks medicated cough drops. Vick will soothe the tickle away. Get Vicks medicated cough drops. Pick up a pack or two today. When you're coughing and your throat is raw and sore, it makes good sense to fix it quick. Remember, Vick medication makes the difference. Get Vick's medicated cough drops. Pick up a pack or two today. Pick up a pack or two today.
Weil Raymond Scott der Klang des Theremins, hier gespielt von Dr. Samuel J. Hoffman, sehr gefällt, macht er sich daran, seine eigene Version dieses frühen elektronischen Instruments zu konstruieren. Was ihn am Original am meisten störte, war die Spielweise. Das Theremin wurde durch Bewegen der Hände in der Luft gespielt. Scott stellte sich die Aufgabe, ein Instrument von ähnlichem Klang, also mit nahtlos gleitendem Ton, aber mit einer Tastatur zu erfinden. Es wird dann doch etwas anderes, wie der Erfinder gleich demonstrieren wird.
This is an instrument called the clavibox. Two groups of 9 notes, but sounded together in contrary motion. Here next is a feeling of movement, a feeling of traveling, rather exciting, upon which is superimposed the original 9-note clavibox theme.
Baut Scott Theremin-Bauteile in seinen Clavivox genannten Prototyp ein. Verkauft hat ihm das Theremin ein gewisser Robert Moog, der in den nächsten Jahren immer wieder Bauteile und Schaltkreise an Raymond Scott liefern wird. Allerdings hält der paranoide Erfinder sich stets bedeckt, was die Verwendung der Teile angeht. Erst am Ende seiner Entwicklungen führt der Robert manchmal etwas vor, zum Beispiel seine Circle Machine.
I would like to demonstrate a practical use of the Circle Machine. Problem. Create a sound to go with a sequence in a TV spot in which a storage battery is dying because the electrolyte is rapidly evaporating, ending in a short circuit. This tape demonstration starts with a circle machine impression of a dying battery. To keep the sounds generic in this commercial, the circle machine is also used in a punctuation manner. The film is the Autolite Stayful battery commercial.
Watch. This is a car battery dying. It can happen to any battery, even yours. The water level drops below the plates. The exposed plates flake. In time, a short circuit, a dead battery. To prevent this, Autolite built its Stay Full battery. You probably don't remember how many times you filled your battery last year, but remember this. An Autolite Stay Full has up to 3 times more water above the plates. It gives you 3 times the protection against battery failure. An Autolite Stay Full battery needs water only 1/3 as often to keep everything going strong. When you need a battery, remember that name. Autolite Stay Full.
Die Circle Machine ist der erste Sequencer der Welt, konzipiert im Frühjahr 1960. Hier hörten wir sie im Einsatz für einen Werbetrailer. Autolite Stayful Autobatterien. Robert Moog, der in den 60er Jahren das erste als Synthesizer bekannte Instrument baute, erinnert sich an einen Besuch bei Scott Mitte der 50er Jahre.
Er hatte Zimmer um Zimmer voll mit verrückten Maschinen, die Größe eines Footballfeldes, ein halbes Dutzend riesiger Räume, makellos aufgeräumt. Die Böden waren gestrichen wie in einem hochklassigen Industrielabor. Er hatte nur die besten und größten Maschinen. Einen ganzen Raum voll Metallbearbeitungswerkzeuge und einen riesigen Schuppen für Elektronikzubehör.
Im Juli 1959 schreibt ein Journalist in der Zeitschrift Popular Electronics:
Das Haus, in dem Raymond Scott und Dorothy Collins und ihre beiden Kinder leben, ist kein Zuhause im gewöhnlichen Sinne. Es ist ein elektronisches Labyrinth mit 32 Zimmern. Als technischer Autodidakt hat Raymond viele Zimmer mit besonderen elektronischen Gerätschaften gefüllt. Der genaue Wert der Installationen ist ein Geheimnis, sogar für Raymond. Aber er schätzt, dass er ein paar hunderttausend Dollar in Equipment gesteckt hat. In seinem Keller hat Raymond alle notwendigen Maschinen, um seine Klangerzeuger zu konstruieren.
What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. How do you show those teasing lips so they dazzle and shine? His heart does.
name of the game is Lightworks. How do you blush so shyly and make it linger yet boldly polish your ring finger? The name of the game is Lightworks.
Ein Jingle für Lightworks Kosmetik mit der Stimme von Raymond Scotts damaliger Frau, Dorothy Collins. Es ist anzunehmen, dass die elektronische Pop-Avantgarde der späten 60er Jahre mit diesen Sounds vertraut war. The United States of America mit ihrer epochalen LP von 1968 und ebenso White Noise mit ihrem 1969er Kultobjekt An Electric Storm tragen deutliche Raymond Scott-Spuren.
Here come the fleas at your knees. So move over, please. I don't want you around me. Dirt on the floor from 6 weeks or more. You say it's a bore to keep this darn hole tidy. Why'd you do the things that most people frown at? You haven't washed yourself in weeks.
Go back to sleep.
Can't begin to clear that mess in the kitchen. The windows crack, the basin leaks. No light on the stair, you just don't care. You better beware or I might take a tumble. Stop stopping a slob, go earn a few bucks, and I'll give you a kiss.
Es wird auch ein realer Kontakt zwischen Raymond Scott und der Popkultur stattfinden, aber dazu später. Zunächst kommt ein Geniestreich. Man schreibt das Jahr 1963 und das Gesell Institute of Child Development bringt 3 LPs heraus. Ihr Titel Soothing Sounds for Baby. Beruhigungsmusik für den kleinen Liebling. Der Komponist dieser Trilogie, Raymond Scott. Nichts ist bekannt über das Entstehen dieser Musik. Niemand weiß, wie der Auftrag zustande kam, noch wie Raymond Scott vorging oder welche Instrumente er benutzte. Mit Soothing Sounds for Baby erweist sich Raymond Scott nicht nur als der Vater von Minimal Music, sondern auch als der Großvater von Ambient. Fragen Sie Aphex Twin oder Stereolab. Es bedurfte einer Wiederveröffentlichung im Jahre 1997, um diese Tatsache ans Licht zu bringen. Leider waren die 3 Vinyl-Tonträger das Letzte, was von Raymond Scott in seinen verbleibenden 31 Lebensjahren auf Platte erschien. Vielleicht, weil er in seinem Kopf immer 10 Projekte voraus war. Musik Die Maschine, mit deren Hilfe Scott das komponierte, hieß Electronium. Raymond Scott Herausgeber Gert-Jan Blom.
In the 60s, the electronics had caught up with him. So before he would have tube amplifiers and stuff, but gradually solid state came in.
In den 60er Jahren holte ihn die Elektronik ein. Zuvor hatte er Röhrenverstärker benutzt, jetzt kam die Transistortechnik auf. So konnte er seine Maschinen viel kleiner bauen. All die unterschiedlichen Module, die er erfunden hatte und die sich an den Wänden aufgetürmt hatten, wanderten in die Mitte des Raums und wurden das, was später Elektronium heißen sollte. Das Elektronium enthielt all seine bisherigen Erfindungen in neuen Versionen. Schneller, sauberer und miteinander verbunden. Der Bassline Generator zum Beispiel ließ sich vom elektronischen Perkussionisten Bandito the Bongo Artist ansteuern. Alles konnte synchronisiert und auf Mehrspurmaschinen aufgenommen werden. Das Elektronium beschäftigte ihn bis mindestens 1978.
The Electronium is the one thing that kept him going at least until 1978 and probably after that as well.
Viele Jahre dachte ich, dass Technik benutzt werden könne, um sowohl das Komponieren als auch die Aufführung der Musik zu unterstützen. Schon mit 10 Jahren träumte ich davon, mit technischer Unterstützung besser zu spielen. Ich glaube, das Elektronium ist die Erfüllung eines Planes, der vor vielen Jahren gemacht wurde. Ich empfand stets so viel Freude und Liebe für dieses Gebiet, dass ich hoffe, mich für den Rest meines Lebens intensiv damit zu beschäftigen.
Das Elektronium bedeutete deshalb die Erfüllung eines Traumes, weil er es satt hatte, mit Musikern zu arbeiten. Er war Perfektionist. Das Elektronium war sein Traum eines tausendköpfigen Orchesters, das immer tat, was er wollte.
. 1970 kommt die Popkultur zu Raymond Scott nach Hause. Ein kleiner schwarzer Mann, gebürtig aus Detroit, hat Wind von der Erfindung des Raymond Scott bekommen und erscheint mit seinem Tross im Scottschen Heim. Er wittert im Elektronium einen Goldesel. Sein Name ist Berry Gordy und er beherrscht den größten Konzern in afroamerikanischer Hand, das Motown-Imperium. Um für Gordy zu entwickeln, zieht Scott 1972 mit seiner Familie von New York nach Los Angeles. Er wird Gordys Director of Electronic Music Research and Development. Gert-Jan Blom.
Raymond was so happy. He was in his 60s already. And he finally had somebody to share his enthusiasm with about a composing machine.
Raymond war glücklich, denn er hatte als 60-Jähriger endlich jemanden gefunden, der seinen Enthusiasmus über eine Kompositionsmaschine teilte. Aber das sagt auch viel über Berry Gordy, der bereits 1970 visionär erkannt hatte, was die Zukunft der Dance Music sein würde. Was für uns heute selbstverständlich ist, nämlich, dass Leute auf Knöpfe drücken und somit 90% der Hitparadenmusik von Maschinen gemacht werden, sah Gordy voraus. Und Raymond Scott wollte das schon 1949.
It's the fulfillment of Raymond's dream. It's something he already wanted in 1949. And Berry Gordy was there and he saw that this was the way that dance music was going.
Die Zusammenarbeit dauert bis 1977. Das Elektronium erscheint auf keiner einzigen Motown-Platte, aber es spielt im Wohnzimmer, während die Scotts im Esszimmer ihr Mahl einnehmen. Heute gibt es Software, die eigene Kompositionsvorschläge macht. Das originale Elektronium wäre beinahe verfallen, bis es Mark Mothersbaugh erstand, der Sänger der Gruppe Devo. In den 80ern wurde es dann noch etwas stiller um Raymond Scott, während Firmen wie Sony, Xerox und Atari Patente anwendeten, die er teilweise 30 Jahre zuvor angemeldet hatte. Er selber komponierte noch nach 3 Schlaganfällen hochbetagt mit einem Computer im Bett, beglückt, dass seine Visionen weiterlebten. Auch die Veröffentlichung seiner ersten CD mit Quintettaufnahmen erlebte er noch. Am 8. Februar 1994 starb Raymond Scott im Alter von 85 Jahren. Seinen Epitaph hat er in einem Jingle selbst verfasst.
Suchen, entdecken, entwickeln. Alle Grenzen von Raum und Gedanken auslöschen.
Ladies and gentlemen, thank you for having stayed at the Aquatel Atlantis. We hope you've enjoyed your visit with us 20 leagues beneath the sea.
A resort hotel under the sea. We at the Bendix Corporation believe it will happen, and before too many tomorrows go by. Just as you now drive around the countryside in the family car, one day you'll sightsee around the ocean floor in an amazing aquacopter. And the family car is in for some pretty big changes, too. Imagine just tapping the floorboard for stop and go, or electronic push-button driving. The Tomorrow People at Bendix are helping to make these things possible, and more in the areas of national defense, aviation, space, oceanics, automotive, and manufacturing. To search, to discover, to develop, to erase all boundaries of space and thought. This is Bendix, the Tomorrow People.
Ulrich Basson stellte im ersten Teil seiner Serie Alte Meister den amerikanischen Komponisten, Ingenieur und Soundtüftler Raymond Scott vor. Und damit sind wir am Ende unseres Hörspielmagazins. Die nächste Ausgabe kommt am 13. Februar im Anschluss an das Hörspiel des Monats, dann mit meinem Kollegen Michael Langer im Mikrofon. So viel für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler. We'll be right back.
Mm-hmm.